Sie hören eine Aufnahme des Kepler Salon Linz vom 2. September 2013 zum Thema Wie viel Bruckner verträgt das Land? Zu Gast sind Hans-Joachim Frey, Musiktheaterregisseur, Theatermacher, Kulturmanager, künstlerischer Leiter der LIFA und Michael Russ, Musikwissenschaftler, freier Autor. Gastgeber ist Norbert Trabüger.
Herzlich willkommen im Kepler Salon. Schön, dass Sie da sind. Zwei Tage vor dem 189. Geburtstag von Anton Bruckner stellen wir hier im Kepler Salon. Kepler Salon ist ja das Lusthaus des Wissens, wie die oberösterreichischen Nachrichten vor kurzem geschrieben haben. Und ist auch ein Haus des Dialogs, des Diskurses. Und heute stellen wir uns die Frage, gemeinsam mit zwei Experten, wie viel Bruckner verträgt das Land? Ich darf mich kurz vorstellen, mein Name ist Norbert Trabüger und ich leite seit Mai den Kepler Salon. Zu meiner Rechten Professor Hans-Joachim Frey, herzlich willkommen.
Hallo.
Kurz zu seiner Vita. Hans-Joachim Frey studierte Gesang an der Hochschule für Musik in Hamburg und belegte Studiengänge in Musiktheaterregie und Kulturmanagement. Während der Studienzeit war er auf Opernbühnen und bei Konzerten als Sänger tätig. In Hamburg und Stockholm arbeitete Frey als Regieassistent und brachte 5 eigene Inszenierungen und Studiotheatern auf die Bühne. 1993 übernahm er die Stelle des künstlerischen Betriebsdirektors am Thüringer Landestheater in Eisenach. 1995 wechselte er ans Theater Bremen. Ab 1997 lebte und arbeitete er in Dresden. An der Semperoper war er zunächst künstlerischer Betriebsdirektor, dann Operndirektor und zwischen 2007 und 2010 hatte er die generale Intendanz des Theaters Bremen inne. Und seit Beginn des Jahres 2013 sind Sie künstlerischer Leiter der LIFA, sprich also des Brucknerhauses und des Brucknerfests. Zu meiner Linken, auch kein Unbekannter in der Bruckner-Szene, Dr. Michael Russ, geboren in Innsbruck, studierte am damaligen Bruckner Konservatorium sowie Musikwissenschaft, Theaterwissenschaft, deutsche Philologie und Philosophie an der Universität Wien und Komposition und Musiktheorie an der Universität für Musik und Darstellende Kunst in Wien. 1993/94 verbrachte er ein Studienjahr an der Universität in Oxford zur Vorbereitung seiner Dissertation, die er 2001 abschloss. Er erhielt dafür den Dissertationspreis des Instituts für Musikwissenschaft der Universität Wien. Seit 1999 ist Michael Russ musikalischer Leiter des musischen Zweigs am Adalbert-Stifter-Gymnasium in Linz und seit 2001 freier Mitarbeiter der Kulturredaktion der Oberösterreichischen Nachrichten, für die er rund 1500, eine stattliche Zahl, Kritiken und sonstige Artikel verfasste. Weiter schreibt er für die Österreichische Musikzeitschrift, hält Gastvorträge an der Universität Salzburg und am Mozarteum Salzburg, ist Mitglied in diversen Juries und im Beirat im Förderverein Unisono der Anton Bruckner Privatuniversität. Herzlich willkommen. Ja. Wie viel Bruckner verträgt das Land? Also ich habe es schon gesagt, in 2 Tagen wird der 189. Geburtstag des heimischen Klanggiganten sein. Betrachtet man den Umgang mit Bruckner genauer, ist in der Stadt ein durchaus ambivalentes Verhältnis in der Brucknerpflege auszumachen. Als Namensgeber für viele musikalische Institutionen, wie das Brucknerhaus, Brucknerorchester, Bruckner-Universität, ist er omnipräsent und natürlich in den Aufführungen seiner Musik. weniger scheint man am Menschen Bruckner interessiert zu sein. Wieso eigentlich, ist die Frage. Bereist man Kassel, eine Stadt, die ungefähr so groß ist wie Linz, ich glaube ziemlich genauso, auch um die 200.000 Einwohner, begegnet man am Bahnhof dort einer Statue eines Komponisten und von dem gibt es auch ein Museum. Das haben wir in Linz nicht. Der Name des Komponisten in Kassel ist Louis Spohr, ein durchaus bekannter in der Romantik, aber ich will mir jetzt sozusagen als Oberösterreicher nicht zu viel einbilden, aber im Vergleich zu Anton Bruckner, das ist doch eine andere Liga. Also wie viel Bruckner verträgt das Land? Michael Russ, darf ich dich als erstes um eine Einschätzung bitten?
Also unterschätzt mir den Louis Spohr nicht. aber tatsächlich im Vergleich zu Bruckner vielleicht ein nicht ganz so bedeutender, nicht ganz so großer Komponist. Ich glaube, das Land Oberösterreich verdrängt mehr Bruckner, als wir glauben, und es könnte noch in allen Bereichen wesentlich mehr sein. Das Problem ist vielleicht so, dass ich hier versuchen möchte, einen Status quo, wie ich ihn momentan sehe, hier kurz zu präsentieren. Und bei der Vorbereitung ist mir im Internet ein Internet-Tagebucheintrag und in die Finger gekommen. Eine kleine musikalische Reise in Österreich eines Herrn Tamasch, er bezeichnet sich nicht näher, und er schreibt Folgendes. Dienstag, 12. Juli, ich ergänze, 2010. Schon früh fuhren wir also weiter nach Linz. Wir kamen dort bei drückender Hitze an, aber außer den Kirchen fanden wir nichts, was musikalische Erinnerungen geweckt hätte. Ein Bruckner-Museum vermisse ich in dieser Stadt. Stattdessen haben wir uns das Brucknerhaus angeschaut, haben es aber leblos vorgefunden. Unser Zimmer wartete auf uns in Ansfelden, kaum 50 Meter von Anton Bruckners Geburtshaus entfernt. Leider ist diese Gedenkstätte nur an Samstagen und Mittwochnachmittags offen. So haben wir es in der langsam eintretenden Abendkühle nur von draußen besichtigen können. Mittwoch, 13. Juli. Unser erstes Ziel für diesen Tag war der Stift St. Florian. Es wurde eben ein Begräbnis vorbereitet, so hatten wir die Möglichkeit, dem Organisten beim Üben an der Bruckner Orgel kurz zuzuhören. Wir hatten Glück. Weil die nötige Zahl an Touristen gerade zusammenkam, haben wir die Ausstellung besichtigen können. Sie war wirklich wunderschön, mit schönen Gemälden, gotischen Glasfenstern, die hier ausgestellt waren. Und als Highlights sahen wir den Sarkophag Anton Bruckners. Weiter ging's nach Melk. Dieser Herr Tamasch beklagt etwas, was wirklich zu beklagen ist. Es gibt kein Bruckner-Museum. Nicht nur hier, nicht in Linz, sondern es gibt auch in Wien keines, es gibt in ganz Österreich keines. Es ist zwar so, dass jetzt diese Gedenkstätte in Ansfelden nächstes Jahr, es hätte nicht schon heuer sein sollen, als Anton Bruckner Museum eröffnet wird. Doch wenn man auf der Homepage des Oberösterreichischen Landesmuseums nachschaut, dann sind es ein paar nette Devotionalien, eine Kopie der Totenmaske, ein Taktstock, der erste Lorbeerkranz, den er bekommen hat, der alte Spieltisch von der Bruckner Orgel in St. Florian. Aber ist das wirklich ein Bruckner-Museum, wo man jetzt der Person Bruckners begegnen kann, wo man eben, wie du schon gesagt hast, eben dieser Person nachspüren kann, wo man vielleicht auf die Person hinter dieser Musik kommt? Es werden manche sagen, na gut, in Linz gibt's nichts, das stimmt ja nicht. Natürlich gibt's die Bruckner-Treppe im Alten Dom. Aber gehen Sie da auf die Homepage, die ist wunderschön gemacht und ich muss sagen, die Idee von August Hummer und vor allem seinem Schüler Bernhard Brammer, mit dem ich sehr verbunden ist, er war mit mir im Musikgymnasium, ist genial. Aber nur am Sonntag um 11 Uhr nach der Messe und sonst nur mit Linz-Guides, die man zahlen muss, zu besuchen. Also der Tourist, der jetzt nach Linz kommt und sagt, ich möchte jetzt schnell irgendetwas zu Bruckner sehen, wird ziemlich enttäuscht sein. Es sind sonst auch in ganz Österreich nur Gedenkräume. Ich möchte, du hast jetzt den Louis Spohr gesagt, ich brauche nur schauen, wir brauchen gar nicht Mozart, Haydn oder Liszt anschauen. Selbst in Salzburg gibt es für den kleineren Haydn, für den Michel Haydn, ein Museum, das immerhin 5 Tage in der Woche zu relativ normalen Besuchszeiten geöffnet hat. Das haben wir in Linz nicht. Und da ist die Frage, wie soll jetzt eigentlich eine oberösterreichische Bevölkerung, auch Gäste, die wir ja sehr willkommen heißen wollen, mit Bruckner überhaupt in Berührung kommen. Eine Möglichkeit wäre das Brucknerfest, keine Frage, auf das möchte ich noch kommen, aber jetzt direkt im Zusammenhang mit Ausstellungen, mit Information nicht. Man könnte natürlich jetzt auch weiter sagen, okay, es gibt in Linz ein Anton Bruckner-Institut. Schön, dieses Institut gegründet und auch noch immer geleitet von meinem Doktorvater, Professor Antoniček, hat unglaublich viel im Bereich der Wissenschaft vorangetragen. Aber vor 10 Jahren, zum 25-Jahr-Jubiläum, stellte die damalige Leiterin bei der Ausstellung im Foyer im Brucknerhaus die Frage, wussten Sie, dass es uns seit 25 Jahren gibt? Eigentlich wäre es die Aufgabe einer solcher Institution, sich bekannt zu machen. Auch das ist nicht wirklich geglückt. Was haben wir jetzt für touristische Attraktionen? Wenn Sie auf der Homepage des Oberösterreich Tourismus nachschauen, da gibt es einen Bruckner Rundweg, ich war ja mit den Schülern gegangen, einen Symphoniewanderweg, einen Bruckner Radweg und ein paar Bruckner Würfel. Wohl bekomm's. Sie haben schon die Zetteln gesehen vom Anton Bruckner Institut, die machen am 17. und 18. exakt zum gleichen Thema eine Tagung. Und da steht drinnen, auf der Homepage, zweifellos ist Bruckner der Komponist Oberösterreichs. Weit überragt er allen der anderen vor, neben und nach ihm. Wissenschaftliche Institutionen beschäftigen sich mit ihm, Universitäten, Schulen, Orchester, Konzerte, also Vereine, Straßenplätze sind nach ihm benannt. Bruckner ist im ganzen Land präsent. Doch wie stehen die Oberösterreicher wirklich zu? Wie bekannt ist er tatsächlich? Welchen Stellenwert hat Bruckner heute in der Pädagogik, auf das möchte ich gleich eingehen, in der musikalischen Praxis, in der künstlerischen Auseinandersetzung und in der Erinnerungskultur? Und ich möchte jetzt gleich auf die Pädagogik eingehen, denn wir haben ja gerade in der letzten Zeit sehr viel Thema neue Schule, wie schaut das aus? Musikunterricht in der Schule ist, verlaub gesagt, für mich, nicht vorhanden, für mich sehr wohl. Ich habe ein Paradies auf Erden, ich unterrichte im Musikgymnasium, ich unterrichte im musischen Gymnasium. Wir haben fast täglich mit Bruckner zu tun, denn viele unserer Schüler haben beschlossen, statt dem Morgengebet, das Musikgymnasium ist im Adalbert-Stifter-Gymnasium beheimatet, das ist eine diözesane Schule, statt dem Morgengebet zum Beispiel ein Locus Iste zu singen. Bei uns ganz selbstverständlich. Wir haben in den letzten Jahren Bruckner Tedeum fünfte D-Moll-Messe gemacht, wir haben E-Moll-Messe gemacht und natürlich nie zu vergessen, ein ganz großes Projekt mit unserem wichtigsten Schüler, Franz Weser Möst, 97 die F-Moll-Messe mit dem Tedeum auf CD aufgenommen und diese Aufnahme wurde immerhin für den Grammy nominiert. Also aus meiner Sicht Bruckner perfekt. Aber im normalen Schulenbereich wird es wahnsinnig schwierig. Sie müssen sich vorstellen, es klingt immer so toll, Musikunterricht. In der Volksschule sind es 1 Stunde pro Woche. Wenn Sie das mal 4 rechnen, sind es 4 Wochenstunden, wie wir das im Schuldienst rechnen. In der Unterstufe kommen vielleicht noch maximal 7 dazu. Dann sind die Schüler 14. Und wenn Sie dann in ein Gymnasium weitergeben, dann haben Sie vielleicht die Chance, 3 bis höchstens 7 Stunden dazu zu bekommen. Gehen Sie in eine berufsbildende Schule, gibt es gar keine Musik. Und es ist die große Frage, wann soll ich jetzt wirklich den Bruckner hineinbringen? Wie soll ich jetzt Schüler, die noch dazu, und da kann man hier nicht mehr unterscheiden zwischen, was man momentan wahnsinnig gern tut, zwischen bildungsnahen und bildungsfernen Schichten. Die Musik ist in allen Schichten ungefähr die gleiche, es ist Ö3. Es ist nicht mehr das, was man erwarten kann, dass ein Juristenhaushalt nur klassische Musik hat, dass es dort 1000 Musikkonzerte gibt. Das ist nicht mehr der Fall. Und das heißt, also ich habe vor langer Zeit eine ganz normale Klasse bei uns unterrichtet und da ist das Spektrum dann so von Schülern, die ein Instrument spielen und auch ins Konzert, in die Oper gehen, meistens 2, 3 pro Klasse, bis hin zu solchen, die mir versichert haben, sie hören keine andere Musik als diejenige, die beim Computerspiel aus der Kiste herauskommt. Also Sie sehen, es ist ein wahnsinnig schwieriger Spagat hier irgendwo hinzukommen. Die Frage ist auch, wann beginnt man denn eigentlich mit Bruckner? Das ist auch eine Frage, die sich wahrscheinlich die pädagogische Abteilung stellen wird müssen, nicht nur im Bereich der Musikvermittlung, sondern auch, was muten wir unseren Kindern heute zu? Sind die Kinderkonzerte, die ich alle wahnsinnig toll finde, ich habe selber 2 Kinder mit 8 und 10 Jahren, wo ich einiges besucht habe, aber wäre es da nicht manchmal geschickt, die auch vor den Kopf zu stoßen, ins kalte Wasser zu schmeißen und einmal zumindest ins Kerz einer Bruckner Symphonie zu spielen, anstatt irgendwelche nette Kinderliedchen für 10-Jährige. Ich selber habe mit 19, vielleicht manche Ältere werden noch das Plattengeschäft Weinig auf der Spittelwiese kennen, die Frau Weinig war eine gute Freundin meiner Mutter, und ich habe also immer wieder Schallplatten bekommen. Mit 19 die Box bekommen, zuerst ist der Name gefallen, Eugen Jochum, alle 9 Bruckner Symphonien. Das war das erste Mal. Ich habe immer die zweite Seite gehört, weil das war die Scherzi. Die waren für mich damals noch spannend. Und dann war eine wirklich entscheidende Ereignis, das war 1979, die erste Klangwolke, Bruckners Achte. Da war ich 11. Und 4 Jahre später habe ich meine erste D-Moll-Messe gesungen im Musikgymnasium unter Franz Welser Möst. Also hier ist einfach, wo ich sagen muss, wo steigen wir heute ein? Wann können wir Kindern wirklich zumuten, sich mit Bruckner auseinanderzusetzen? Wie wichtig wäre es eigentlich, sie da heranzuführen? Und da ist einiges wirklich notwendig. Hier dürfen wir nicht nur die Schule, ich habe zuerst gesagt, die Rahmenbedingungen sind ziemlich schlecht, sondern hier müssen wir auch wirklich schauen, dass wir von Seiten der Politik, von Seiten der Kunstinstitutionen und Kulturinstitutionen wirklich Druck machen, um hier weiter nach vorn zu kommen. Ein weiterer Punkt war jetzt im Grunde genommen auch von dieser Tagung, die das ABIL ausgeschrieben hat, die musikalische Praxis. Und wenn ich das jetzt als Kritiker anschaue, dann ist natürlich klar, Bruckner ist einer der wirklich sehr viel gespielten Komponisten, allerdings für einen Konzertveranstalter natürlich ziemlich undankbar. Denn ich brauche immer ein großes Orchester. Wenn ich Mozart hernehme, dann kann ich von der Arie, von der Klaviersonate in allen Besetzungen etwas machen. Bei Bruckner sind es eigentlich die 9 Symphonien, dass sie das große Repertoire sind. Und in letzter Zeit ist natürlich sehr stark diese Frage nach den Fassungen aufgetaucht und das ist so ein Liebspiel momentan, welche mache ich denn? Und nehmen wir dann noch vielleicht die 3 Takte oder 3 Töne dazu, die er korrigiert hat oder nicht, oder nehmen wir sie raus oder nehmen wir das so oder so. Das scheint momentan viel wichtiger zu sein als für meine Begriffe die Frage nach einer Bruckner-Interpretation. Das scheint momentan überhaupt kein Thema zu sein. Es wird Bruckner gespielt, aber meistens in einer und derselben Art und Weise. Das heißt, also, was mir einfach fehlt, ist wirklich eine Auseinandersetzung mit dem Text der Symphonien, nicht mit den Noten einzeln, sondern was steckt dahinter, was ist das musikalische Denken Bruckners. Das mag natürlich auch wieder ein Problem sein, durchaus die heutige musikalische Praxis sieht so aus, dass normalerweise 2 bis 3 Proben vor einem Konzert stattfinden und wenn ich wirklich ein Dirigent es das Zeug hat, seine Gedanken mit der Hand oder mit dem Taktstock hinüberzubringen, dann wird es halt bei dem bleiben, was meistens passiert. Und ich glaube, dass hier also es gibt Ansätze und es gibt neue Dinge. Also ich kann jetzt zum Beispiel empfehlen, eine tolle Aufnahme auf CD der 2. Symphonie von Bruckner mit Thomas Dausgaard und dem Swedish Chamber Orchestra. Hier tun sich auf einmal ganz neue Sachen auf und vielleicht haben Sie das ein bisschen mitgekriegt. Das war, glaube ich, Ende Juni hat Mark Minkowski in Wien den Fliegenden Holländer gemacht und zwar spannenderweise auch die französische Vorversion so ungefähr dazu. Und ich habe gedacht, das wäre doch eigentlich spannend, Mark Minkowski und Bruckner. Ich hätte nicht geglaubt, dass er es wirklich schon gemacht hat. Gehen Sie auf YouTube, es gibt dort die Nullte. Und wenn Sie nur die ersten paar Takte hören, wie er dort die Figuren phrasiert, dann sagt man, okay, ja, hier sind Ansätze, wo man wirklich sagen kann, hier versucht einer nicht Bruckner aus der Tradition herauszunehmen, sondern einfach die Tradition neu zu leben, neu zu denken und vielleicht lebendig in eine neue Zukunft zu schicken. Und das wäre auch jetzt, muss ich sagen, eine Sache des Brucknerfestes. Das Brucknerfest ist nicht wie vielleicht ist ein anderes Festival, sei es die Salzburger Festspiele oder was auch immer, an einen Ort gebunden, das ist es. Aber es hat im Titel den Namen eines Komponisten. Und somit ist es für mich wichtig, dass ich mich eigentlich hier mit Bruckner Interpretation wahnsinnig auseinandersetze. Das heißt, neue Wege zu finden. Ich glaube zum Beispiel, dass es ganz spannend werden wird, das Konzert mit dem London Philharmonic und Wladimir Jirovsky, der vor 2 Jahren zum ersten Mal die erste Bruckner mit den Londonern in London gemacht hat, dort auf sehr unterschiedliche Kritiken gestoßen ist. Eine Kritik habe ich vor allem gelesen, die mich irgendwo erheitert hat, wo man gemeint hat, die erste sei eine Curiosity, also eine Kuriosität. Ich glaube nicht, dass es so der Fall ist. Und ich glaube, dass das wirklich spannend wird, weil hier ist ein Junger, noch dazu aus dem Osten kommender, der mit Bruckner wahrscheinlich gar nicht so viel zu tun hat. Und hier diese neue Lesart, das neue Einarbeiten in diese Musik, mag wahrscheinlich sehr, sehr spannend sein. Was auch ich in den letzten Jahren, das betrifft nicht hier, aber vielleicht ist das ein Link, wo ich sagen möchte, das wäre ein Wunsch von einem, der vielleicht manchmal ein bisschen mehr von der Musik haben möchte, das wäre das Thema Bruckner und. Wir haben das Problem, es gibt nur 9 Symphonien. Gut, wir können jetzt die ganzen Fassungen dazu machen, dann können wir es auf 20 ausdehnen. Es wiederholt sich irgendwann einmal. Und es gäbe so viel Spannendes, meiner Meinung nach, dazwischen. Zum Beispiel Symphonien von Dirigenten, die Bruckner dirigiert haben, die auch Bruckner noch gekannt haben. Zum Beispiel Felix von Weingartner. Es wissen die wenigsten, dass dieser berühmte Dirigent 7 Symphonien komponiert hat und alle irgendwo in der Nachfolge Bruckners stehen. Ein anderer, der Bruckner sehr viel dirigiert hat, etwas später, der vor allem auch für meine Begriffe jetzt wieder in Erinnerung gerufen worden ist durch Daniel Barenboim, der mit Chicago Symphonieorchester die 2. Symphonie aufgenommen hat, ist einer, dem man es nicht zutrauen würde, dass er komponiert hat, nämlich Wilhelm Furtwängler. Immerhin 3 Symphonien. Otto Klemperer hat 6 komponiert, Wilhelm Mengelberg etc. Wir können auch in die jüngere Geschichte gehen. Esa-Pekka Salonen zum Beispiel ist ein unglaublich toller Komponist, der aber auch Bruckner ganz spannend macht und es wäre vielleicht sogar interessant, das hier in einen Konnex zu setzen. Ja, selbst Zeitgenossen wie Johann von Herbeck, der Bruckner-Symphonien dirigiert hat, relativ bald gestorben ist, 1877, hat immerhin 4 Symphonien komponiert. Ich weiß, es wird sofort, das höre ich schon vom Vorgänger noch, das sind Raritäten, das interessiert keinen, da wird keiner kommen. Wir haben es erlebt, ja, Marie-Madeleine von Massenet, glaube ich, keine 300 Leute im Brucknerhaus. Schade. Aber ich glaube, wenn man es geschickt kombiniert und wenn man es vielleicht auch irgendwo promotet, dann ist, glaube ich, eine Erweiterung des Repertoires ganz spannend. Auch in Hinsicht auf die Person Bruckners. Denn Bruckner war nicht nur jetzt dieser Mensch, der hier sehr einfach vielleicht gewesen ist, manchmal sehr schüchtern, manchmal als vollkommen Narr bezeichnet worden ist und eine unglaubliche Musik geschrieben hat, sondern war auch einer, der seine Schüler und seine Nachfahren mit der Musik und auch durch die Persönlichkeit ungemein beeinflusst hat und ich glaube für die Musik der Nachwelt, auch seiner Nachfahren, unglaublich viel vorausgelegt hat. Und das sollte man vielleicht irgendwo auch in einem Brucknerfest, wo sonst, müsste ich fast sagen, irgendwo integrieren. Dieses Thema Bruckner und. Ja, es gäbe jetzt noch vieles, wo man sagen könnte, man kann noch mehr machen für Bruckner. Man könnte noch vielleicht andere Dinge sich einfallen lassen. Fragen wir den Tourismus. Schauen wir nur auf die Homepage von Oberösterreich Tourismus, oberösterreich.at. Sie werden nicht auf der Startseite Bruckner finden. Ja, nicht einmal das Brucknerfest ist dort noch verankert, sondern erst dann, wenn man als Suchbegriff Bruckner eingibt, dann bekommt man eine Liste ausgeworfen, wo man hinfindet. Auch hier gehört vielleicht mehr Connection. Ich habe das vielleicht insofern in den letzten Jahren sehr gut miterlebt mit dem Heidenjahr 2009 und dem Listjahr 2011, was hier Burgenland-Tourismus und die einzelnen Kulturorganisationen geleistet haben und wie die diese Festivale und diese Jahres- oder diese Jubiläumsjahre promotet haben. Und das läuft bis heute weiter. Das ist, ich glaube, fast jede Woche kriege ich vom Burgenland-Tourismus irgendwelche Einladungen für Konzerte oder sonst irgendetwas. Das wäre schön, wenn das vielleicht auch in Oberösterreich klappen würde.
Vielen Dank, Michael Wuss, für deine gründliche Einschätzung. Ich habe jetzt kurz selber nachgedacht, was sozusagen mein erstes Bruckner-Erlebnis war. Ich bin in einem Musikerhaushalt aufgewachsen und ich kann mich erinnern, dass mit 8 war die 4. meine Lieblingssymphonie. Allerdings, wenn heute ein 8-jähriger Schüler oder Schülerin daherkäme, die sagt, sie hört zu Hause oder er hört zu Hause 4. Bruckner, dann hätte ich ein bisschen Angst.
Aber ist trotzdem was aus dir geworden.
Ja, ja. Herr Professor Frey, darf ich Sie, und Sie haben sozusagen, Michael Wuss ist ein Tirol geborener Oberösterreicher. Ich wusste ja gar nicht, dass du in Innsbruck gehst.
Naja, gut, das halbe Jahr. Mein Vater war damals in Innsbruck engagiert und somit bin ich halt auf die Welt gekommen. Also, es ist mir nichts geblieben, sagen wir mal so.
Sie sind nicht in Oberösterreich geboren, kommen sozusagen mit einem Außenblick, der sicher jetzt schon ein Innenblick ist. Wie schätzen Sie es ein? Wie viel Bruckner verträgt das Land?
Also ich sehe das natürlich tatsächlich von verschiedenen Sichtwinkeln als ein von außen kommender, der jetzt seit 2012, weil ja das Einarbeitungsjahr jetzt 2013, seit anderthalb Jahren hier ist. Und grundsätzlich kann ich erstmal in all den Punkten, wo es erstmal nur recht geben. Es gibt da keinen Widerspruch zwischen uns, rein inhaltlich. Ich kann absolut unterstützen, dass der Umgang mit Bruckner in allen Facetten ausbaufähig ist und genutzt werden muss und genutzt werden soll. Und wenn Oberösterreich einen solchen Giganten der Musik hat, der täglich weltweit in unterschiedlichsten Konzertsälen aufgeführt wird, ich bin sicher, wenn man sich die Mühe machen würde, heute Abend von der Carnegie Hall bis Australien, bis Tokio, es gibt sicher 30 bis 50 Konzerte weltweit, wo er jetzt gerade im Augenblick gespielt wird. Dem muss man sich stellen. Gleichzeitig muss ich in der heutigen, das haben Sie auch wunderbar dargestellt, im heutigen gesellschaftlichen Umfeld gucken, was kann ich von ihm sozusagen wie umsetzen und wie gestaltet sich es überhaupt mit Ihnen? Also ich habe vor 2 Jahren den Ruf nach Linz gekriegt und das macht man dann als anständiger Mensch. Man kauft sich erstmal eine Bruckner-Biografie. Zu der Zeit, als ich die anfing zu lesen, lag aber auch eine Biografie von Wagner, eine neue Biografie auf meinem Schreibtisch. Und ich muss gestehen, die Biografie von Bruckner war echt eine Qual. Aber Wagner war Sex, Crime, verschiedenste Kinder, uneheliche Kinder, Verhältnisse, Geldgedingungen etc. Und das ist sicher schon ein Thema. Sicher haben wir ganz bewusst, und es ist sehr, sehr interessant, dass wir bei der Rezeptionsgeschichte der Klangwolke feststellen mussten, per Zufall, dass es noch nie eine Klangwolke gab, die sich ausschließlich dem Werk und der Person Anton Bruckner sozusagen gewidmet hat. Und auch unsere Rezeptionsgeschichte war eine ganz andere. Also als wir als Team sozusagen vor 2 Jahren uns Gedanken machte für die Klangwolke, stellten wir dann plötzlich fest, dass wir bei einem ganz ähnlichen Thema gelandet sind, nämlich über elektronische Vermittlungsform, also aus dem Wort Klang zu aus dem Wort Wolke zum Cloud, wie werden heute Daten abgespeichert etc. Wir sind ganz schnell bei dem Thema gelandet, was die Klangwolke auch 2012 schon war, der Ars Electronica. Dann haben wir wieder ins Kämmerlein gegangen und sagten, nein, was können wir machen, wenn das jetzt die Ars Electronica macht? Und ganz plötzlich im Team drauf gekommen, Bruckner, warum haben wir uns einfach alle nicht mit Bruckner auseinandergesetzt? Und es ist so, bei dieser Reise zu der Klangwolke jetzt haben wir uns natürlich alle ganz intensiv mit dem Bruckner beschäftigt. Und da kommt genau dieser Widerspruch. Also einerseits kann ich alles begrüßen und muss allerdings auch vom Pragmatischen sagen, ich bin im sehr guten Umgang mit dem Tourismus. Und wir probieren da, den Namen Bruckner auch wirklich zu benutzen, größer werden zu lassen. Und das ist sicher eine Reise, auf die wir uns beide gerade machen, Tourismus und wir auch als Liefer, als Veranstalter, um sozusagen das noch stärker zu nutzen. Aber es ist so, wenn man sich dann ganz stark mit Bruckner auseinandersetzt, erlebt man wirklich diesen großen Widerspruch. Es gibt keine Kammermusik. Es gibt das nicht, was Sie schon eben angesprochen haben, dass er im täglichen Umgang genutzt war. Sie brauchen immer große Klangkörper, was auch sehr kostentüchtig ist. Und wenn Sie sich dann mit seinem Leben beschäftigen, merken Sie einfach diesen unglaublichen Widerspruch, dass ein Mensch sein gesamtes Genius in sich trägt und ausschließlich alles, was er fühlt, modern würde man sagen, Sex, Drugs und Rock'n'Roll, das drückt er aus in seiner Musik. Das ist sein Leben. Und außerhalb davon führt er eigentlich in vielen Facetten ein jämmerliches Leben. Natürlich gibt es Höhepunkte, alles, und wir werden das auf sehr anschauliche Weise bei der Klangwolke alles beleuchten. Es wird sehr viel biografische auch bei der Klangwolke Hinweise gegeben und auch einzelne Stationen seines Lebens durchleuchten. Ich will das auch nicht generalisieren, dass sein Leben nur generell jämmerlich war, aber es war ein monochrones Leben. Aber wenn er sich zurückgezogen hat und diesen Genius hat wirken lassen, ist etwas aus ihm geflossen von einer unschöpfbaren Kraft, die eigentlich in dieser Form, und deswegen ja auch immer der Vergleich zu Richard Wagner, von diesem Gigantomanismus, den Wagner in der Oper hat, den hat er in den Sinfonien geschaffen. Der ist unerreicht. Es ist unerreicht, was er da geschafft hat. Aber es ist diese große Diskrepanz halt, dass es bei ihm sich auf diese Musik beschränkt, dass die Musik wie eine eigene Psychotherapie für ihn war. Wahrscheinlich war sie das. Sonst hätte er die Fesseln, andere hätten dann tragisch gescheitert, sich die Pulsadern irgendwann aufgeschnitten oder was es heute alles für Geschichten gibt. Er hat diese Musik geschrieben. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie wir damit umgehen. Ich bin der Meinung, dass wir touristisch und aus der Sicht des Veranstalters so viel machen müssen mit ihm. Da gibt es einen ganz banalen Grund. Er ist einer der größten Künstler, die das Land hat. Oder der größte Künstler. Und er ist damit eine riesen Identifikationsfigur. Und diese, mit dieser Identifikationsfigur, die Identität für den eigenen Raum, damit Linz in Oberösterreich zu schaffen, finde ich wichtig und unerlässlich. Deswegen finde ich es auch großartig, dass das Brucknerhaus heißt, dass das Bruckner Orchester hat, finde ich absolut richtig. Gerade lustig, ich bin jetzt gerade mit dem Auto hierher gefahren, habe einen Anruf gekriegt von einem Freund, einem Jugendfreund, einem Schulfreund aus Kanada, dem ich das letzte Mal vor anderthalb Jahren telefoniert und der nur wusste, du bist da irgendwie in Österreich und was da so hängen bleibt. Er sagt, sag mal, du bist da nach Österreich gegangen, wie heißt dein Konzerthaus? Listhaus? Sag ich, nein, Brucknerhaus. Ja. Sag ich, aber ist ja schon toll, dass bei dir hängen geblieben ist, dass das ein wichtiger Komponist war. Ja? Also das schafft erstmal ein eindeutiges Alleinstellungsmerkmal, eine eindeutige Identifikation. Und das ist wichtig auszubauen und deswegen sage ich mal, auch beim diesjährigen Brucknerfest haben wir schon 11 Konzerte, die sich allein dem Schaffen von Bruckner widmen. Das andere ist natürlich diese gesellschaftliche Diskrepanz, die Sie auch angesprochen haben. Wir leben heute in einer Zeit, wo sich jeden Tag immer weniger Leute in der Gesellschaft mit klassischer Musik auseinandersetzen. Das ist einfach so. Das heißt, ich muss auf der anderen Seite Vermittlungsprozesse einladen, aber auf der anderen Seite wird das sogenannte Spezialistentum auch wiederum immer größer. Das heißt, unsere Gesellschaft wird immer individueller und diese einzelnen individuellen Gruppen, zum Beispiel die, die sich zum Beispiel ausschließlich der Brucknerpflege hingeben, haben ein Spezialwissen, was ohnegleichen ist. Aber die wiederum in ihrer Sprache bewegen sich in einem Circle, das ist fast wie in einem Glasperlenspiel und können sich eigentlich mit dem anderen, die Bruckner nur als Name kennen, obwohl sie vielleicht in derselben Stadt leben, gar nicht auf der gleichen Ebene unterhalten und kommunizieren. Und in diesem Spannungsfeld muss ich ein Festival machen. Ich will Ihnen ein anderes Beispiel sagen, was genau dort reinpasst. Eines meiner ersten Besuche, als ich hierher kam, war nach Wien zu gehen, zum ORF und zu sagen, was können wir gemeinsam machen. Und der ORF 2 sagt mir dann ganz klar beim Brucknerfest, ja, ist ja toll, aber alles das mit der Klassik, obwohl sie mit den Kulturleuten waren. Bringt keine Quoten, können wir nicht mehr machen. Wir nehmen von Ihnen live als ORF 2, Sie gehen nicht zum ORF 3, die haben sowieso kein Geld, übernehmen wir live den Armin Müller-Stahl und die Gloria von Thorn und Taxis. Auch das zeigt das gesellschaftliche Phänomen. Und Sie sagen mir ganz klar, Herr Frey, wenn der ORF 2 in Zukunft auch weiter stark auf Linz, auf den Standort schauen soll und vom Brucknerfest präsent ist, bieten Sie uns bitte keine klassischen Konzerte an. Das haben wir genug in der Konserve. Bieten Sie weiter solche Veranstaltungen an, wo es um Vermittlung geht, etc. In diesem Spannungsfeld bewege ich mich. Und natürlich ist, ich will mich auch gar nicht dahinter verstecken. Ich will das erstmal nur als Problemlage sagen. Und das, was Sie sagen, ist natürlich richtig so. Wenn ich Symposien mache und spezielle Themen von Bruckner sozusagen umkreise, dann habe ich weniger Publikum. Was wir probieren, ist einen Mittelweg zu gehen, jetzt ein breit aufgestelltes Brucknerfest zu präsentieren, was einerseits Bruckner in den Mittelpunkt stellt, aber andererseits Themen darüber, wie wichtige oberösterreichische Themen oder Linzer Themen, wie das Thema Versöhnung, jetzt auch sozusagen der Weg zum Schatzgräber Franz Schreker, ist auch, steht in einem Kontext zu Bruckner, weil Bruckner dann durch die große symphonische Entwicklung dann über Mahler hin auch zu den großen Opernkomponisten von Wagner zu Strauss, Schreker ist ein Zeitgenosse von Strauss sozusagen, auch Facetten übernommen hat und geprägt worden ist der Franz Schreker von der Musik von Bruckner. Das heißt, Sie müssen andere Aspekte mit in ein Gesamtpaket bringen, um ein solches Festival darstellen zu können, um genug Publikum zu erreichen und dürfen dabei wiederum nie den Bruckner außer Acht lassen. Dann gibt es natürlich viele ganz pragmatische Geschichten. Minkowski mit Bruckner wäre phänomenal. Bloß bis wir zum Beispiel jetzt mal im Umgang ihn zu uns kriegen, dann muss er zufällig das gerade im Repertoire haben, dann muss er zufällig mit einem Orchester auf Tournee gehen und dann sozusagen stimmt die Verbindung, dass ich ihn hier auftreten kann. Auch London Philharmonic war ich jetzt sehr froh, dass sie kommen.
Auch in Wien, ja.
Und aber sie sind halt auf Tour. Wladimir Jurowski kenne ich seit vielen Jahren. Er ist übrigens viel westlicher inzwischen geprägt, als wir denken. Wladimir Jurowski ist zwar, glaube ich, in Moskau geboren, aber er lebt seit 1990 in Berlin, seit 23 Jahren. Er hat einen deutschen Pass und sieht sich da auch in einer anderen Tradition, der sich auch sehr rechtzeitig mit solcher Musik auseinandersetzt und jetzt bei den Berliner Philharmonikern und auch bei anderen Orchestern dirigiert. Also in diesem Spannungsfeld bewege ich mich, ja, Bruckner in den Mittelpunkt zu stellen. Wir haben uns verschiedene Themen ausgedacht, auch Bruckner Preise zu vergeben, immer wieder den Namen Bruckner zu spielen, Aber es ist genau dieser Spagat einerseits zwischen Populismus und andererseits für eine kleine untergeordnete Zielgruppe auch Anspruchsvolles zu bieten, was den Bruckner nicht völlig vernachlässigt. Und wir müssen uns auch selber immer wieder kneifen, auch schon jetzt in der Programmaufstellung für 2014 kriegen wir alle möglichen Angebote, dass der Bruckner nicht, dass es nicht nur Brucknerfest heißt, sondern dass der Bruckner nicht dabei völlig auf der Strecke bleibt. Und das ist sozusagen, das ist das Spannungsfeld und gleichzeitig brauchen wir dann wieder viel Publikum und alles fragt nur nach den Einnahmen und wie viele Orchesterkonzerte kann ich haben oder kannst ja verraten für nächstes Jahr beim Brucknerfest, was soll ich machen? Hat der Franz Welser Möst angerufen und gesagt, kann ich 3 Konzerte mit Cleveland machen, aber ich mache keinen Bruckner. So, ja, dann sagen Sie nicht nein, weil er hierher kommt und auch hier Konzerte machen will, sondern dann setzt er sich mit anderen Komponisten auseinander, dann müssen Sie intellektuell innerhalb des Programms sehen, dass Sie eine Brücke schaffen zu den anderen. Aber so ist auch das Spannungsfeld, wie sich das erwähnt. Und gleichzeitig ist man dann stolz, dass Welser Möst und Cleveland im Bruckner Festival mit 3 Konzerten spielen. Also, ja, Bruckner tragen wir so viel wie möglich. Ich hoffe, dass so ein bisschen Vermittlungsprozess beim Bruckner bei der Klangwolke gelingt. Es ist bei uns auch eine ganz besondere Wahl gewesen, dass der Bruckner gespielt wird von Harald Serafin. Das will ich auch nochmal ausdrücken. Es war von keinster Sekunde an bei uns das Ansinnen, eine Figur zu finden, die nach Möglichkeit in der Größe ihm entspricht, die die gleiche Figur hat und wo man das Gefühl hat, es tritt ein mögliches Double auf und imitiert einen. Sondern uns war es auch bei der Klangwolke wichtig, wir erzählen das Leben in so anschaulicher und plastischer Weise, es wird wie ein Film sein. Das kann ich, also es wird wie ein Film, ungefähr 70 Minuten wird das Leben von Bruckner erzählt und er reflektiert auf die Höhepunkte, aber auch auf die großen Niederlagen seines Lebens. Aber es ist wichtig, dass diese Person, die das dann macht und von sich erzählt, auch eine eigene Identität hat und sich auch manchmal abkoppelt. Und dass man dann irgendwann sagt, ja, der Serafin ist der Bruckner. Ja, er macht das wunderbar, aber er ist auch immer noch der Serafin. Und diese Doppeldeutigkeiten, er spricht nicht den Dialog, nicht den Dialekt, sondern er spricht so, wie Serafin halt spricht. Und dadurch löst er sich ein bisschen und macht die Figur auch zu etwas Eigenem, weil wir es ganz schlimm gefunden hätten, wenn wir plötzlich probieren, den Bruckner 1:1 zu kopieren. Aber das Wunderbare bei Serafin ist, dass er auch dieses Stück Tragik, dieses Stück Alter, dieses bisschen Gebrochene auch in seiner Sprechstimme schon hat. Und dadurch kann ich schon versprechen, weil die Proben ja schon quasi laufen und vieles auch im Kasten ist, wie man sagt, auch vieles schon aufgenommen ist. Er wird das wunderbar machen. Also für mich ist er ein Stück Reinkarnation von Bruckner, aber gleichzeitig ist er auch immer noch der Serafin. Und das ist sozusagen, es ist wunderbar. Aber das ist eine Vermittlungsgeschichte, das andere sind die thematischen Auseinandersetzungen. Und was man dann anfängt, sich Gedanken natürlich zu machen für die Zukunft, ist ein Symposium mit verschiedenen Partnern mit aufzubauen. Das ist ausbaufähig. Wir werden ab 2014 hoffentlich ganz eng, auch noch enger zusammenarbeiten und das in den nächsten Jahren ausbauen mit den Brucknertagen in St. Florian, weil ich glaube, dass er dort auch zu Hause ist, dort noch eine stärkere Identifikation ist als im Brucknerhaus, das vom Brucknerhaus heißt, aber dort liegt er auch. Und vielleicht auch dort eine ganz bewusste Brücke zu bauen, dass die starke, große Auseinandersetzung über Bruckner dort vielleicht passiert, bei uns populärere Sachen oder umgekehrt. Jedenfalls, da begegnen wir uns auf einer Reise. Und die im Spannungsfeld einer Gesellschaft, wie der Bruckner halt im Spannungsfeld einer Gesellschaft heute aufgefasst wird, rezipiert wird. So würde ich das jetzt erstmal beantworten.
Vielen Dank. Also ich will gleich den Diskurs eröffnen, nur zum Proterere für jene, die noch nicht im Salon ist. Bitte warten Sie immer, bis das Mikrofon kommt, weil die Salons werden auch aufgezeichnet und können nachgehört werden und darum ist es auch wichtig, Ihre Fragen auf Band zu haben. Vielen Dank. Georg Steiner.
Ja, mein Name ist Georg Steiner, ich bin der Tourismusdirektor und bin jetzt seit gut 6 Jahren in Linz und habe mich lange Zeit, möchte ich fast sagen, alleine gelassen gefühlt, als ich immer wieder gesagt habe, wir müssen den Bruckner stärker nutzen und stärker nach vorne stellen. Und freue mich jetzt sehr, dass sowohl Norbert Dreibürger das Thema heute aufgenommen hat, aber ich darf das zurückgeben an den Herrn Joachim Frey, dass eine Offenheit und ein Interesse da ist, wirklich im gemeinsamen Wirken, da noch mehr daraus zu machen. Und ich glaube, es geht um zwei Dinge, die wir sehen sollten. Das eine ist, dass man viel stärker diese Bruckner Community, die weltweit vorhanden ist, noch aufbauen muss. Und für Linz mit solchen Schmankerl und mit solchen Delikatessen, mit solchen Dingen, die man natürlich in den verschiedenen Formaten in und um das Brucknerfest herum und auch St. Florian viel stärker anbieten müsste, hier die Community aufzubauen. Die ist noch viel zu wenig meines Erachtens entwickelt. Aber ich glaube, es geht auch darum, und das war so meine Beobachtung über die Jahre, dass diejenigen, die sich mit Bruckner beschäftigen, verdienstvoll, alle darauf schauen, dass ja möglichst wenig davon mitbekommen und dass sie möglichst unter sich bleiben. Und das sage ich jetzt ganz offen und vielleicht sogar vorwurfsvoll in diese Runde. Da haben wir uns auch etwas alleine gefühlt und ich glaube, jetzt bin ich ein Tourismusdirektor, der jetzt nicht nur die ganz oberflächliche Vermarktung im Kulturbereich dafür steht, sondern der schon, glaube ich, versucht, in die Tiefe zu gehen und in die ganze Dimension dieses Werkes zu gehen. Und da bieten wir uns immer wieder als Partner an. Ich empfehle allen, die heute gehört haben, dass auf Oberösterreich Tourismus nichts zu finden ist oder wenig zu finden ist, auf die Linz-Tourismus-Seite zu gehen. Da ist das viel, viel anders. Und da ist es uns ein Anliegen. Wir haben heuer sogar den Schwerpunkt Musik und Bruckner ist vorwärts, rückwärts bei uns mit dabei. Das sollte man schon auch, glaube ich, registrieren. Und ich freue mich sehr, wenn jetzt hier sozusagen etwas in Bewegung kommt, weil ich glaube, man muss in Zyklen von 15 Jahren denken, um hier einfach dieses Potenzial, das in der Welt verstreut ist und dass es sowohl online als auch offline anzusprechen gilt, im Zusammenwirken zwischen Kultur und dem Tourismus zu entwickeln. Ich bin natürlich, ich bekomme wässrige gläserne Augen, wenn ich höre, dass der Daniel Bauernbäum in Berlin oder in Wien, da werden in einem Zyklus alle Bruckner-Symphonien gespielt und lauter solche Dinge, wo ich sage, warum können wir das hier vor Ort, wo der Genius lustig ganz anders ausgeprägt wäre, nicht machen. Also ich stehe da mit allen unseren Mitteln vielleicht noch mehr zur Verfügung und freue mich, wenn da etwas in Bewegung kommt. Und da ist der Robert Terwöger, den darf ich besonders erwähnen, einer, der mir immer wieder Hoffnung gibt, dass er sagt, gib nicht auf, das kriegen wir, das wird noch. Danke.
Vielen Dank für die Blumen. Sie bitte. Mikrofon bitte.
Am 26. Mai wurde im Neuen Dom zu Linz, so glaube ich, Bruckners zweite Symphonie aufgeführt im Rahmen einer sehr festlichen Messe anlässlich der Zusammenkunft von zahlreichen Ordensangehörigen in erster Linie im deutschsprachigen Raumes, aber bis hinauf nach Mittel- bis Norddeutschland. Und das war ein sehr festliches Ereignis. Welcher Klangkörper diese Messe bestritten hat, weiß ich nicht ganz genau. Und ich bin mir auch nicht sicher, dass bei den Klangwolken nicht einmal die vierte Symphonie zur Aufführung gekommen ist. Und so bei so populären Ereignissen, da sind die Aufführungsräume voll gestopft. Und Bruckner ist in erster Linie doch als Kirchenmusiker bekannt und daher ist vielleicht das Bruckner Haus mit Ausnahme von Orgelwerken nicht ganz der ideale Aufführungsort für Brucknersche Musik.
Na doch, es gibt doch eine Menge Symphonien.
Ja, natürlich.
Das würde ich widersprechen.
Ich habe zwei erwähnt, die zufälligerweise nicht im Brucknerhaus aufgeführt worden sind. Dafür vermisse ich seit 10 bis 12 Jahren einen jüngeren Zeitgenossen, der sogar den Herrn Bundespräsidenten und mich nicht im selben Gymnasium, aber immerhin in Wien in Musik unterrichtet hat. Und Herr Professor Friedrich Zerha, der hat sich etwas schwer getan und ist sehr leicht zu einer Karikaturfigur geworden, wie das aber natürlich auch viele andere Künstler geworden sind und in der Hauptsache Politiker, also insbesondere die jetzigen die sind ja kaum mehr zu übertreffen. Und wenn der Terminkalender des Herrn Thomas Hempson und vielleicht der Frau Ildiko Raimondi, wenn der nicht vollgestopft ist bis 2016, dann würde ich es begrüßen, wenn man eventuell seitens des Brucknerhauses daran denkt, den Riesen von Steinfeld, eine Oper von Friedrich Zerha aufzuführen. Das wäre nach meinem Wissen eine dritte, vielleicht kleinere Aufführungsserie als die beiden sechs Opernaufführungen umfassenden Aufführungen der Wiener Staatsoper im Juni 2000 und vor Weihnachten des Jahres 2002.
Wir werden also die Diskussion um die Musik von Friedrich Zerha werden wir führen, aber vielleicht in Wien.
Heute, ja, ist 86.
Ich weiß, ja.
Aber heute ist das Thema, wie viel,
wie viel Bruckner verträgt das Land, ist das Thema. Das ist, machen wir ein anderes Mal. Vielen Dank. Ich
will auch fragen, wie viel Zerha.
Ja, ja, das fragen wir ein anderes Mal und in Wien. Vielen Dank.
Mein Name ist Julian Gillesberg, ich bin der Organisator der Bruckner Tage St. Florian. Also es ist ganz interessant, man könnte jetzt stundenlang schon anfangen, irgendwelche touristischen Aktivitäten zu starten und wir könnten jetzt sofort einen Arbeitskreis gründen. Mir sind schon wieder irrsinnig viel eingefallen. Also ich diskutiere mit meinen Leuten in St. Florian fast täglich darüber und mir fällt trotzdem immer wieder was Neues ein. Das heißt, Bruckner ist eigentlich unerschöpflich. Mir ist jetzt zum Beispiel gerade eingefallen, wir haben alles mögliche in Oberösterreich. Salzkammergut, Mühlviertler Alm. Wir haben kein Brucknerland. Wir haben keines. Wird sich total eignen. St. Florian, Kronsdorf, Enns, Linz, Steyr, Brucknerland. Wieso machen wir das nicht als Trademark?
Brucknerland.
Wer zum Beispiel
bis Windhag.
Bis Windhag, das ist ein bisschen ausreißend, aber das gehört ja bekanntlich zum Stift St. Florian, so wäre es eh inkorporiert, oder wie heißt das, inkopiert. Ja, nein, also das ist die eine Sache. Ich gebe auch zu bedenken, es ist ganz lustig, dass wir manchmal Anfragen bekommen von Orchestern, die sagen, bitte dürfen wir in St. Florian spielen. Jetzt haben wir natürlich das Problem, wir können das jetzt bei den Brucknertagen machen oder wir können die Liefer bitten, dass sie das übernimmt. Es gibt dann in dem Sinn keine Möglichkeit, solche Anfragen überhaupt zu bearbeiten. Das wäre oft wirklich zu äußerst günstigen Preisen. Wir haben das zum Beispiel wirklich gehabt, vor 3 Jahren die Staatskapelle Dresden. Da hat irgendwer angerufen beim Stiftsportier in St. Florian und gesagt, er möchte nachfragen, ob das möglich wäre, mit dem Orchester mit Bruckner in St. Florian zu spielen. Natürlich völlig sinnlos, ja, weil der Portier keine Ahnung gehabt hat, wo er das jetzt weiterleiten soll. Also wir sind wirklich in den Anfängen. Ja, wirklich in den Anfängen. Es gibt überhaupt keine zentrale Stelle, wo das zusammenläuft. Das ist weder das Brucknerhaus, noch sind wir das in St. Florian, noch ist das irgendwer. Also wir stecken wirklich in den Kinderschuhen. Noch was zu diesen Societies. Wir haben jedes Jahr mittlerweile, es gibt eine British Bruckner Society. Die sind, letztes Jahr waren sie mit 40 Leuten in St. Florian die ganze Woche. Also die funktionieren, mache ich was falsch, ne? Ich stehe wahrscheinlich schlecht. Gell? diese Societies gibt es. Es gibt in Amerika den John Burke, das ist der Betreiber der größten Bruckner Homepage weltweit. Das ist abruckner.com. Da kann man zum Beispiel auch wirklich nachlesen, jeden Konzerttermin, wo Bruckner gespielt wird auf der ganzen Welt, also das kann man wirklich nachlesen, das ist unfassbar, man glaubt es nicht. Die kommen auch, also nächstes Jahr wieder. Und das ist, die sagen, das ist so super, wieso macht sie nicht mehr? Da muss da noch mehr sein. Ich meine, die waren jetzt 3-mal da und sind den Symphoniewanderweg gegangen, ja, haben den Sarkophag 3-mal besichtigt und das Bruckner hat immer gesehen. Ja, und was machen Sie jetzt? Also es fehlt das Angebot. Ja. Wir verhandeln mit den Wirten in der Region, zu sagen, bitte macht's doch, Bruckner war ein großer Esser und Trinker. Wieso macht ihr nicht Brucknerspeisen? So richtig, es gibt im Stiftskeller in St. Florian gibt es einen Bruckner-Teller, ja, gezeugt mit Möglerl und Kraut. Super. Gut. Aber es gibt, Bruckner hat unfassbar gern Krebssuppe gegessen zum Beispiel. Das weiß keiner. Aber er hat Krebssuppe gegessen, hat unfassbar gern Bier getrunken. Warum gibt es kein Bruckner-Bier? in Österreich. Wieso? Ja? Ich war wieder ein bisschen auswählen, ich war vor 3 Monaten in Niederösterreich, in der Nähe des Stiftes Göttweig, beim Winzer Dockner. Dort gibt es einen Brucknerwein. Ja? Wieso gibt es in Oberösterreich keinen Brucknerwein? Wir haben mittlerweile auch Winzer in Oberösterreich. Also es sind wirklich ganz viele grundlegende touristische Dinge, dort, die einfach nicht beackert sind, wo der Markt brach liegt. Also wir nutzen den einfach nicht. Ja? Und das wäre, wir haben ja schon mal auch Gespräch geführt, was können wir machen. Wir sollten wirklich mal schauen, dass wir eine größere Runde wieder einmal auf die Füße stellen und schauen, ob dann vielleicht was rauskommt und diese Ideen wieder sammeln und dann wahrscheinlich nur mit Geld ausgestattet dann auch wirklich was tun können. Ja? Mhm. Das ist wahrscheinlich auch der wahre Grund dann in letzter Konsequenz. Irgendwer muss das alles zahlen. Ja? Und die Überzeugung, glaube ich, ist sowohl bei den Kulturschaffenden als wie auch bei den Touristikern da, etwas zu tun. Ja, und ob wir es schaffen, ich meine, wir haben 2024 ist Brucknerjahr, bis dort die.
So ein bisschen Zeit.
Haben wir noch?
Naja, aber das ist genau das Problem, dass wir immer dann 2 Jahre vorher erst anfangen.
Das ist so schnell da.
So ist es.
Und darum müssen wir jetzt eigentlich oder gestern anfangen damit.
Also, wir haben mit Georg Steiner haben wir ja schon mal die Wiese. Georg Steiner haben wir ja, wie wir in Turk geworden haben, haben wir einmal fantasiert, ob man jetzt sozusagen einen Brucknerbeauftragten im Land installieren könnte, sozusagen eine übergeordnete Stelle. Aber das, da muss natürlich auch ein politischer Wille da sein und Geld, wie du sagst, Julian. Sibelius Museum in Turku. Herr Mayerhofer.
Ich wollte nur sagen, also so Leute wie Herr Gillesberger brauchen wir natürlich jetzt, das ist eine junge Generation, die da jetzt wieder einen Wind macht, das finde ich sehr gut. Und wir brauchen auch die Ausländer, unter Anführungszeichen Herr Frey und unser Freund Steiner, die auch wirklich da neuen Wind reinbringen. Aber es hat ja ist eigentlich ganz wenig passiert. Wirklich auch. Vom Brucknerhaus speziell fast nichts passiert. Wir haben noch ein bisschen gespielt und es gab keine richtigen Ideen. Und ich glaube, also mit diesen 2 Leuten und Gillesberg und vielleicht Angelog kann sich da arbeiten, ein bisschen viel tun. Und ihr zwei seid ja auch also sehr, sehr tüchtig und engagiert und ich glaube, es braucht wirklich etwas. Es ist
schlecht,
was ich so
erinnere, es steht einfach. Okay, das wollte ich nur sagen. Vielen Dank. Dr. Zammertal, zuerst der Herr dahinter und dann Dr. Zammertal.
Also mein Name ist Jandl, ich hätte 2 Fragen zum Herrn Bruss und eine Frage zu Herrn Frey. Zum Herrn Bruss, Sie sagten, da war die Frage zu den Gedenkstätten, wo kann man sich Bruckner nähern und so weiter. Aber ich denke, warum ist Linz gerade so wichtig? Bruckner wurde in Ansfelden von seiner Biografie, soviel ich weiß, Ansfelden geboren, dann ist er nach St. Florian in die Schule gegangen und dann ist er nach Wien gekommen. War er jemals in Linz?
Natürlich. Er war hier Dom, fast 10 Jahre, er war hier Domorganist.
Hat er gewohnt hier?
Hat hier auch gewohnt, am Messenstöckl gleich da vorne. Also das wäre durchaus möglich, hier sogar am Fahrplatz irgendetwas einzurichten. Also das wäre, glaube ich, eine ganz wichtige Sache sogar. Ganz wichtige Station sogar für ihn.
Zweite Frage, ja danke für die Aufklärung. Zweite Frage, Sie bedauern irgendwie, dass die Kinder, also die Musikpädagogik, dass sich die so wenig mit eigentlich erster Musik beschäftigen. Ja. 8 Jahre war da in Frage. Ich kenne ein Land, da wird das gemacht, da wird sehr viel, oder wurde das gemacht, es geht natürlich um Russland, die haben Kinderopern von Schostakowitsch, Glinka natürlich auch und Tschaikowski. Hört sich jetzt auch ein bisschen auf. Aber es ist jetzt mal so, in Österreich ist es ein westlichen Einfluss, das ist natürlich die Beat- und Rockmusik viel attraktiver, auch für Musiker und so weiter. Die hören das auch, ja?
Ja gut, es ist klar, es ist richtig. Nur wenn wir versuchen wollen, ist auch mit einem Brucknerhaus und auch da gehören die Medien dazu, diese Art von Kultur hochzuhalten, dann brauchen wir auch einen Nachwuchs. Denn ich bin oft genug, ungefähr 150 bis 180 Abende im Jahr im Konzert, und ich bin auch nicht mehr der Jüngste, aber meistens der Jüngste. Also das heißt, also das Publikum bekommt einfach ein unheimliches hohes Durchschnittsalter und wenn wir nicht den Nachwuchs bekommen, und wir haben natürlich, ich weiß, Musikgymnasium, musisches Gymnasium, hier haben wir Schüler, die natürlich da sind, aber was sind das? Das sind ungefähr zusammen 200 Schüler, die wir pro Jahr haben. Das kann nicht ein Brucknerhaus füllen. Das heißt, wir brauchen hier den Nachwuchs, wir brauchen die Leute und wir brauchen auch, und das ist,
halte ich für sehr, sehr wichtig. Wir haben ein sehr gutes Musikschulwerk, aber auch das ist noch ausbaufähig. Wir brauchen auch den musikalischen Nachwuchs. Weil Franz Welser Möst ein paar Mal schon gefallen ist. Er hat mir mal direkt gesagt, wenn es so weitergeht, dann können sich die Wiener Philharmoniker wieder K&K-Orchester nennen. Denn immer mehr Posten werden dort durch Musiker aus dem ehemaligen Ostblock nachbesetzt, weil sie einfach besser sind. Und wir müssen uns einfach bei der Nase nehmen. Jetzt glaube ich nicht, dass unsere Leute schlechter sind, sondern ganz im Gegenteil, wir müssen uns nur anstrengen. Und das ist einfach ganz, ganz wichtig, dass wir der Jugend signalisieren, es ist nicht das Laissez-faire, es ist nicht einfach die pure Lust, die Freude, das einfach hören. Natürlich, wenn Sie heute lesen, Freizeitgestaltung, 97%, 98% aller hören Musik. Punkt 1, welche und wie? Wenn ich das Fernsehgerät oder dem Radio einschalte, wenn ich heimkomme und ihn laufen lasse, dann ist es keine Musik hören. Das ist Zerstörung der Stille. Aber es geht darum, dass wir wirklich die Kinder wieder dorthin hinbringen, oder zumindest einen gewissen Teil, dass Musik etwas Wertvolles ist, etwas, über das es auch zu reden ist. Vielleicht möchte ich darin eines sagen. Ich beschäftige mich da sehr viel nicht mehr, weil ich unterrichte. Vielleicht haben Sie das mitgekriegt. Ich glaube, es war voriges Jahr im Herbst, gab es in Bonn, in der Beethovenstadt Bonn, eine Demonstration von Sportvereinen gegen die Hochkultur. Und zwar mit der Berechtigung, könnte man fast sagen, so ungefähr so und so viele Millionen werden jährlich in die Oper gesteckt und wir haben nicht einmal genug Geld, um die Kinder mit Sport zu beschäftigen. Das heißt, es gibt hier einen Gegenwind, nicht nur von vielleicht Politik, die sagt, wir haben kein Geld mehr, sondern es gibt auch einen Gegenwind von anderen Interessensgruppen. Und es ist, wie wir auch gesagt haben, ein Minderheitenprogramm. Und es muss eben diesen Spagat geben zwischen dem Spezialistenprogramm und vielleicht eben einem breit gestreuten Programm. Aber wir müssen schauen, dass uns die Spezialisten nicht aussterben. Weil dann wird das Brucknerhaus zum Musikantenstadl. Und ich glaube, das soll es nicht werden. Und da müssen wir schauen, dass wir wirklich schauen, dass wir den Nachwuchs kriegen und dass wir auch wieder die Möglichkeit bekommen, dass eben in den Schulen und die Diskussion geht meiner Meinung nach vollkommen verkehrt zurzeit. Wir haben eine Gesamtschule, die ersten 4 Jahre. Und wir haben dort Lehrkräfte, die unglaublich gut sind, aber eierlegende Wollmilchsäuren sein müssten. Sie sollen alles können. Sie sollen singen können, sie sollen Sport können, sie sollen Mathematik können und so weiter. Die wenigsten können aber singen. Manche machen das wunderbar. Ich habe das aus eigener Erfahrung erlebt mit meinen Kindern. Mein Sohn hat zumindest eine kleine Mappe nach 4 Jahren zu Hause gebracht. Meine Tochter hat, glaube ich, in den 2 Jahren höchstens 10 Liederblätter nach Hause gebracht. Im Kindergarten war es jedes Jahr so eine Mappe. Das heißt, Singen ist heute nicht mehr da. Und wenn ich die Kinder nicht in diesem Alter mit Musik infiziere, mit Musik begeistere, dann schaffe ich es nicht mehr. Die Wissenschaftler sagen, die Zeit, wo ich ein Kind damit, oder wo wirklich die musikalischen Fähigkeiten sich entwickeln, dieses Zeitfenster, manche sagen bis 9 Jahre, manche sagen bis 12 Jahre. Aber spätestens mit dem Eintritt der Pubertät ist es vorbei. Das heißt nicht, dass es später nicht auch geht. Ich habe gerade ein Buch in Arbeit über Ernst Ludwig Leitner, der im Herbst 70 wird. Der hat auch erst wirklich mit 15 angefangen. Es geht, aber dann brauche ich unglaubliche Disziplin. Das heißt, mein Wunsch ist, natürlich, keiner könnte sagen, okay, es ist einfach so, dass die Popmusik breit schlagt, aber dann brauchen wir uns nicht mehr lange den Kopf zerbrechen und dann können wir höchstens ein Malerzitat, das mir da immer einfällt, hernehmen. Er soll einmal gesagt haben, wenn die Welt untergeht, dann komme ich nach Wien zurück. Denn da passiert alles 20 Jahre später. Und wenn wir schauen ins Ausland, zum Beispiel in Holland, wo bereits Orchester gesperrt werden, in Berlin ist wieder die Diskussion, soll man das dritte Opernhaus zusperren? In Baden, glaube ich, gibt es die Diskussion Zusammenlegung SWR-Symphonieorchester. Ja, bitte, selbst unser ORF-Symphonieorchester, da wo wir geglaubt haben vor 2 Jahren, es ist endlich gerettet, es hat schon wieder wer gemeckert und gesagt, braucht man das wirklich? Dann können wir das zusperren. Und dann können wir uns jetzt schon überlegen, machen wir dann aus dem Brucknerhaus ein Parkhaus oder ein Einkaufszentrum. Und ich glaube, darum ist es so wichtig, wirklich hier dafür zu kämpfen, dass wir wieder einen Nachwuchs bekommen und dass es uns nicht egal ist, was in den Schulen passiert. Und das können aber bitte nicht wir Lehrer, wenn ich mich jetzt als Lehrer sehe, weil wir werden sowieso geprügelt, sondern das können nur die Eltern. Und die müssen sagen, wir möchten das eigentlich haben, dass meine Kinder das lernen. Mhm.
Bitte.
Ja, danke für die Antworten. Da schließt sich jetzt gleich meine Frage an Sie, Herrn Frey. Nämlich, Bruckner ist eben nicht so leicht zu vermitteln. Das ist schon schwere Kost musikalisch, wie Sie sagten eben. Das war seine akustische Psychotherapie. Und die ist eben nicht für jeden geeignet. Bitte, wir haben in Österreich 8 Millionen Menschen. In Amerika haben wir 300 Millionen. Ein Promille sind dort 30.000. Das sind in Österreich nur 8.000, bitte, ja. Das sind ganz andere Dimensionen. Natürlich finden Sie in Amerika mehr Liebhaber als Masse gesehen für Bruckner als hier. Jetzt meine Frage, glauben Sie wirklich, dass das verträglich wäre mit Bruckners Leben und Sinn, dass wir jetzt das massiv bewerben und Bruckner Sauerkrautknödel und Bruckner Leiberl und solche so einen Schnaß machen? Ich finde das nicht gut. Ich muss sagen, weil das ist aufgezwungen. Ich habe lieber ein Publikum, würde ich sagen, die gern hingehen und nicht, weil es in ist und weil man es bewirbt.
Also jetzt kommen wir mal zur Ursprungsfrage zurück. Wie viel Bruckner verträgt überhaupt das Land? Und das beste Beispiel über Jahre ist doch Salzburg. Gehen wir nochmal zu Salzburg. Oder Schönbrunn. Überall laufen kleine Mozarts durch die Stadt. In allen Facetten. Von der Praline bis zur Kutsche. Und die Frage ist, wollen wir überall kleine Bruckners durch die Gegend rennen lassen? Nun ist ja so, dass im Umkehrschluss Mozart hat schon von Anfang an zu seiner Zeit auch populär geschrieben. Es gab damals keine Popmusik. Aber die Zauberflöte und mit Schikaneder und dem Hans Wurst und alles Mögliche war Volkstheater. Und deswegen war Mozart von Anfang an populär, weil er fürs Volk geschrieben hat und konnte genau davon unterscheiden. Er hat ja auch seine Musik als einer der ersten großen Komponisten schon recycelt. Er hat seine Musik einmal geschrieben und für 20 verschiedene Strecke eingesetzt. Von der wirklichen Hochkultur bis zur damaligen Volkskultur. Deswegen war ein Mozart wirklich auch breit angelegt, von vornherein auch populär zu sein. Auch dass er ein Wunderkind war, dass er mit seinem Vater durch die Gegend gereist hat, mit den Art der Perücken, wie das damals dargestellt wurde. Das ist eine ganz andere Figur. Aber das ist für mich das beste Beispiel, um die Frage mal zu übersetzen. Soll Bruckner wie Mozart vermarktet werden und damit als Identifikation so stehen? Dann würde ich folgende Antwort geben. Als erstes würde ich sagen, ich habe überhaupt keine Berührungsängste. Alles, was man mit einer Person machen kann, kann man machen. Also es gibt überhaupt nichts, was gegen gute Schnitzel, und dann heißt es halt Bruckner Schnitzel, spricht. Alles, was dem Ziel dient, sozusagen, ich sehe das Ziel wieder als etwas anderes, sage ich, breit aufgestellt, einer Gesellschaft zu zeigen, auch mit den Zielen, die sie funktioniert haben, und Kindern sozusagen breit klar zu machen, sie stoßen immer wieder auf Bruckner. Das ist ganz wichtig, immer wieder, aha, Bruckner. Obwohl die Musik in dem Fall ja wirklich totale Hochkultur ist, weil sie sozusagen nicht populär veranlagt ist. Dazu ist sie auch absolut, ist der Bruckner ein Nischenkomponist, das muss man wissen. Er bedient zwei Nischen, die ganz, ganz große Sinfonie, das hat ihn zum Weltherrscher der Musik gemacht sozusagen, und die Kirchenmusik. Das sind die beiden Nischen, die er bedient. Aber es ist auch nicht mehr. Die Facetten, nur in der Breite angelehnt, ist jetzt keine Qualitätsdiskussion eines Mozarts, der hat 20, 30 Facetten, verschiedene Genres sozusagen bedient, und ist da sozusagen in der Masse viel populärer zu gestalten. Ich bin dafür, man sollte mal einen Arbeitskreis gründen, das ist ein guter Vorschlag, zu überlegen, wo kann ich ihn alles nutzen. Man soll ihn sicher auch bei uns herausstellen, das ist ganz, ganz wichtig. Die andere Sache, was die gesellschaftliche Komponente angeht, ist, aller Appell ist gut, den Sie formuliert haben, aber wir müssen uns der Realität stellen. Wir leben im Zeitalter der Globalisierung. Bis wir das verändert haben, das ist ein Traum, ist eine Utopie, ist nicht mehr einzuholen. Wenn ich einen internationalen Wettbewerb habe, und ich sitze bei sehr vielen internationalen Wettbewerben, und Sie haben 10 Künstler, dann ist maximal noch ein oder zwei aus Europa. Davon unterscheide ich nicht mehr zwischen Österreich und Deutsch, sondern aus Europa. Sondern Sie haben mindestens 5 aus Asien, besonders die Koreaner. Die haben übrigens was Wunderbares gemacht. Das können wir bis heute noch abgucken, weil sagten von den Russen. Die haben 1966 ein Gesetz erlassen, die Südkoreaner, dass jedes Kind Klavier spielen muss. Jedes Kind. Mhm. Und wenn man dann besetzt, dass, dann denkt, dass 1966 Südkorea im Bruttosozialprodukt und im Weltranking 166 bei Ghana lag und jetzt unter den 10 großen Industrienationen der Welt ist, ist das eine enorme Leistung. Deswegen strömen alle großen Wettbewerbe. Südkorea hat auch nur in Anführungsstrichen 35 Millionen. Aber wenn Sie, wie gesagt, 10 Leute haben bei einem Wettbewerb, 5 sind Südkoreaner. Die Chinesen fangen erst an zu kommen. die sind noch nicht ausgebildet auf dem Niveau, aber wir sagen immer Spaß, was soll denn erst in 20 Jahren sein, wenn die zum Teil so ausgebildet sind wie die Südkoreaner, dann gibt es nur noch Südkoreaner, Chinesen etc. Das ist dann kommt natürlich die ganzen russisch sprechenden Länder dazu. Wir haben ungefähr 300 Millionen Menschen, die im Raum der ehemaligen Sowjetunion leben, also 300 russisch geprägte Menschen, die von der Musikkultur, auch geprägt durch die Zeit des Sozialismus, der immerhin ja bis vor 20 Jahren noch ganz akut war, staatlich gefördert, aktiv an Musik herangeführt worden sind. Und das hat zumindest im Ausbildungsprinzip bis an vor 10 Jahren noch beigehalten. Deswegen haben die große klassischen Ballette etc. Das heißt, es gibt ja immer diese Untersuchung, wenn Sie 100 Leute neben einer Gesellschaft, nur mal als Zahl, die für Prozente sich gut gerechnet haben, dann sagt man, dann von diesen 100 erreichen Sie in Deutschland 10 Leute, die sich für klassische Musik noch unterhalten. Man sagt in Österreich immerhin 18. Aber dann sind es in Russland noch 30. Und das müssen Sie wissen. Wie es jetzt in Korea ist, weiß ich nicht genau, aber die haben zumindest alle Klavierunterricht und haben damit einen direkten Bezug. Das heißt, wir haben diese Chance nur in der Rezeptionsgeschichte, wenn wir auch weit über den eigenen Tellerrand schauen. Es ist gut, diesen Appell zu machen und unsere eigenen Kinder damit zu konfrontieren, aber deswegen ist auch bei uns der internationale Aspekt so wichtig, auch viele Konzerte mit Künstlern aus aller Welt zu machen, um diesen Fokus zu machen. Weil wir in Zukunft erleben würden, dass Mitteleuropa zum Teil auch in noch viel, viel größerer Weise frequentiert wird von anderen Nationen, die sozusagen anders kulturell ausgebildet werden, sind in der Bruckner-Universität, können Sie das heute schon spüren, wenn Sie da einen Studiengang haben, einen Jahrgang haben Sie auch von 10 Studienplätze, sage ich mal, 2, 3 Österreicher noch, und der Rest kommt nicht aus dem Land. Und wenn wir uns aber dem stellen und sagen, seien wir doch erstmal weltweit froh, wenn man sich überhaupt um klassische Musik kümmert, und wenn man dann noch verstärkt, ich glaube, das Wichtigste ist, ein Profil für Bruckner herauszuarbeiten. Wie viel Bruckner verträgt das Land? Ja, nicht so viel wie Mozart, aber vielleicht doch noch sehr viel mehr als jetzt, wenn man sich darauf einigen kann, mit sehr viel Fantasie ihn herausstellen, seine Werke fördert, gleichzeitig um seine Rezeptionsgeschichte nutzen, dann kann man in den nächsten Jahren schaffen, eine gute Balance für ihn hinzukriegen. Und ich glaube, das ist das Zauberwort für mich persönlich, die Balance um Bruckner, so, dass man ihn einerseits würdigt, aber auf der anderen Seite auch es nicht ganz übertreibt.
Dr. Zammertal, bitte.
Hans Zammertal ist mein Name. Ich hätte nur eine Anregung für den Herrn Tourismusdirektor. Die Florianer haben Ende August eine Woche gehabt, eine Bruckner-Woche. Und da wurde zum Abschluss, die dritte Sinfonie in der Erstfassung aufgeführt vom hauseigenen Orchester, von dem sogenannten Altamonte-Orchester unterm Regenskurl. Das war eine ordentliche Aufführung. Und zum Zweiten, diese Kirche war bummvoll, obwohl also eigentlich außerhalb von in Linz herum, also kaum wer gekannt hat, wer das Altamonte-Orchester ist. Habe ich aber gesehen vom Berg, von Gmunden, von Everding. Also das heißt, aus dem Zentralraum sind dort so viele Leute hingekommen und kaum Leute, die man üblicherweise beim Brucknerhaus hört. Zweitens die St. Florianer, also ich sage also immer nur St. Florianer Musikaktivität, die haben im Ende des vergangenen Jahres in der englischen Zeitung The Bruckner Journal immer wieder Reklame gemacht. Aber vom Bruckner-Fest ist mir momentan nichts aufgefallen. Und zum Zweiten, wegen der Heranführung der Jugend, möchte ich nur sagen, im Brucknerhaus, also in großen oder kleinen Aufführungen, sieht man kaum Studenten der Brucknerune. Ich kann mir nicht vorstellen, wer ein Student irgendeine Repertoirekenntnisse bekommen soll. Selbst als er wieder in seinem Instrument unterrichtet, aber wie Kammermusik, Orchester, Chor, Orchestersachen, wo soll er das herhaben? Beziehungsweise er hat bestimmt nicht so viel Zeit, dass er Partitur lesen wird. Danke. Okay.
Mein Name ist Erhard Kagel. Herr Wuss hat auf jeden Fall recht, es liegt sehr viel an den Eltern. Die Kinder halten Bruckner schon aus. wenn Sie diese Musik mit der Muttermilch aufsaugen, ist das für Sie ganz selbstverständlich. Die Kinder halten noch viel mehr aus. Als meine Tochter in die Volksschule ging, hat sie sich sehr gewundert, was, ihr kennt John Coltrane nicht? Als Beispiel.
Ich möchte jetzt noch meine Lanze sozusagen gegen die Banalisierung des Bruckners brechen. Ich glaube, dass ihm nicht damit gedient ist, wenn jetzt irgendwelche Gerichte und Süßigkeiten haben wir eh schon und solche Dinge, wenn da eine Welle losbricht. Und zwar, ich vergleiche da ein bisschen mit Adalbert Stifter. Es gab vor, weiß nicht wie vielen Jahren, ein großes Stifterjahr und der Stifter ist unheimlich stark als Fresssack im Grunde genommen hier thematisiert worden und ich glaube, dass das den Blick auf den Stifter völlig verstellt hat und auf den Bruckner verstellt es auch den Blick völlig, indem er nur immer so eigenbürgerlicher Fresssack im Grunde genommen auch bei Führungen und bei solchen Dingen dargestellt wird und darum habe ich überhaupt kein gutes Gefühl dabei, wenn man das forcieren würde. Mir wäre es viel lieber, wenn es in Linz oder sogar im weiteren Oberösterreich einige Hörstationen gäbe. Also bei einem Bruckner-Symphonieweg muss man seinen MP3-Player und das Programm mit dabei haben. Aber so wie wir einen Mozarthof haben, das ist eh nicht so super duper. Das wünscht ich mir nämlich etwas besser. Aber in Linz, glaube ich, wäre es angemessen, wenn wir schon kein Museum haben, aber zumindest ein paar Hörstationen, wo man ein paar so Leckerbissen, ob jetzt aus dem großen Symphonie oder auch aus der Chormusik, sich anhören könnte. Ich glaube, man soll schon sehr personengerecht versuchen, in Fassung und zum Erleben zu bringen. Und jetzt komme ich auf den Kollegen aus St. Florian nochmal zurück. Sie haben jetzt genau das Grundproblem angesprochen, dass nämlich alle, die dem Bruckner was Gutes tun wollen, nicht miteinander vernetzt sind. Und das Brucknerhaus, also wir sind zurzeit wirklich in einem sehr erfreulichen Weg, weil es einfach nicht zeigen kann, wenn man für eine Veranstaltung außerhalb von Oberösterreich inseriert und dort Werbung macht, dass man nicht die gesamte Region mitverkauft. Dann sagt er, das Linz und auch das Brucknerfest und alles, was dazugehört, das macht für mich keinen Sinn. Und ich lade alle ein, die was tun wollen für den Bruckner. Bitte schön, derzeit mit uns, mit der Barbara Imfanger, die hier neben mir sitzt. Wir setzen sogar Geld ein. Wenn in England inseriert wird, dann sind wir froh, wenn die über Flughafen Linz reinfliegen. Das muss alles irgendwo zusammenpassen. Aber der Bruckner als Leuchtturm, nicht als Brucknerland, also von dem war der nicht so früher, aber als Leuchtturm von Oberösterreich definiert, kann schon sehr dazu beitragen, dass wir ein bisschen was für die Internationalisierung des Publikums, des Tourismus noch machen können, aber nur, wenn wirklich alle keine Berührungsängste miteinander haben und sich in einem relativ auch guten Vorlauf, nicht immer nur so schnell, weil morgen ein Konzert ist, muss man heute noch was tun, sich zusammenfinden, dann würde das Sinn machen und da ist ein Forum wie heute dazu da, dass man sich wieder mal darüber reflektiert, austauscht und dass der gute Wille bekundet wird. Und ich bin da immer ganz positiv und immer noch optimistisch, weil ich glaube, Bruckner ist in seiner Rezeption, in seiner Entdeckung, auch in der Welt immer noch im Aufstieg begriffen. Wenn ich schaue, wie oft er auf den Spielplänen der großen Orchester steht, dann ist jedes dieser Konzerte im Grunde genommen eine Werbung für unsere Region, wenn wir es denn schaffen, da die entsprechenden Links herstellen zu können.
Okay. Diese Hörstationen, die kennt man vielleicht beim alten Dom in Linz beginnen, über den neuen Dom nach Leonding kommen, eventuell beim neuen Musiktheater vorbeischauen. Und Bruckner hat bekanntlich beim Jäger in Kürnberg die Vollendung seiner Studien gefeiert. Dort kennt man auch Hörstation machen und dann die Kinder durch den geheimnisvollen Kürnbergwald aus der Kürnbergburg führen und nach Wilhering abwandern.
Also Sie sind durchaus willig, in einen Arbeitskreis zu gehen. Ne?
Und in der Kirche von Wilhering, das war ein würdiger Abschluss und für die Gastronomie wird dort schon
ja, das ist Sulzer,
spätestens Sulzerland. Der Stiftskeller zu einem
Sperrgebiet.
Ja.
So, dann Sie. Ja. Der, genau. Dann Julian und Sie.
Bitte. Mein Name ist Herbert Pollack. Zum Thema die Jugend an klassische Musik heranzuführen, da fällt mir ein, dass man gehört hat, dass die Stehplätze im Brucknerhaus reduziert werden sollen, beziehungsweise es gab schon in letzter Zeit immer ein bisschen Schwierigkeiten, da noch einen Stehplatz zu bekommen. Ich vergleiche nur, wenn ich nach Wien fahre und ein Konzerthaus gehe, da kann ich um 3,50 einen Stehplatz erlangen, in letzter Minute. In Linz ist es fast nicht möglich, um 10 Euro einen zu bekommen. Ich möchte appellieren, also dass man an die Jugend und auch an die Senioren, die vielleicht nicht so begütert sind, denkt und das aufrechterhält.
Die sind einfach sehr nachgefragt. Die sind nicht reduziert. Das ist seit Jahren unverändert. Auch im Preis-Leistungs-Verhältnis sind sie seit Jahren unverändert. Aber es ist natürlich viele Leute spekulieren drauf. Ich kaufe einen Stehplatz und das Konzert wird nicht voll und dann setze ich mich nach vorne. Insofern sind das die ersten Plätze, die dann auch meist in der Vollständigkeit leider ausverkauft sind.
Julian?
Ja, mich dann, ich glaube, die Getreidegasse hat Mozart nicht umgebracht. Das heißt, wir verbrauchen schon ein bisschen, ich sag's jetzt, ich formuliere es jetzt so kitsch. Ich meine, man muss das touristisch, man darf alles machen im Prinzip. Man muss nur bei der Musik ernsthaft bleiben. Das ist das Wichtigste. Ich glaube, das ich sehe es von zwei Seiten. Ich bin selber Musiker, das heißt, ich bin als Musiker ernsthaft, denke aber auch natürlich unternehmerisch, weil ich will auch Publikum haben. Und das Publikum verlangt das. Ich kann's nicht, die gehen ja nicht nur ins Konzert, die wollen vorher essen gehen, die wollen irgendwas besichtigen, die wollen ein umfassendes Brucknererlebnis haben. Und darum, glaube ich, ist es zu wenig, oder das wäre dann die höchste Stufe zu sagen, ja, wenn jetzt irgendein Orchester in Brisbane Bruckner spielt und dann ist dort das Land Oberösterreich beworben, dann müssen wir aber auch irgendwas bieten, damit dann die auch kommen und sagen, ja, Marina, dann möchte auch mal dort sein. Nicht? Die Chinesen bauen Hallstatt nach, das war gut für Hallstatt, weil jetzt kommen alle Chinesen und schauen das Original an. Ja? Also es hat eigentlich nur Vorteile, so gesehen. Und zur Musikvermittlung bei Kindern, ich meine, ich bin ja auch mit Bruckner groß geworden, eben auch im Musikgymnasium, wir haben eh nicht aus können, ja, eigentlich. Und es ist so interessant, mir sind zwei Dinge aufgefallen. Mein älterer Sohn, der ist schon über 20, der ist musikalisch nicht wirklich inspiriert, sagen wir mal so, er ist mehr der Koch, ja, auch eine Kunstform. Und der hat zufälligerweise im Auto mit 8. Bruckner Finale gehört und gesagt, boah, das klingt wie Star Wars. Und es stimmt, es ist so. Es gibt Computerspiele, interessanterweise Kriegsspiele, die spielen die 12 bis 15, 16 Älteren spielen das, da wird gespielt Verdi-Requiem, Bruckner. Die Musik kommt dort vor, es ist unklar. Also das wird unterschwellig, passiert ja das ständig. Man müsste es kultivieren. Ich meine, ich bin jetzt auch nicht der Meinung, dass das jetzt das Intelligenteste ist, aber es passiert. Und auch ganz eine witzige Geschichte, ist mir aufgefallen, man kennt es vielleicht, es hat eine Zeichentrickserie gegeben, die Schlümpfe. Und bei den Schlümpfen ist die ganze Zeit klassische Musik. Beethoven, Mendelssohn, Bach. Mir ist das nie aufgefallen, also als Kind nicht, aber als Erwachsener ist mir jetzt aufgefallen, dass da unterschwellig ständig klassische Musik läuft. Und das kann man ja sicher irgendwie, da muss man dann mit Pädagogen sprechen, was da alle für ihre Konzepte möglich sind, dass man solche Dinge auch unterschwellig...
Also mehr Bruckner bei den wieder. Schlümpfen.
Mehr Bruckner bei den Schlümpfen. Genau, das wär's, ja.
Julian, bist du für den Herrn davon? Danke.
Ja, mein Name ist Josef Wild. Ich bin auch chorisch tätig und vielleicht möchte ich mich an die beiden Herren anschließen. Das Grundproblem aus meiner Sicht besteht, dass man die musischen Stunden radikal kürzt in den Schulen. Fast bis auf nicht mehr vorhanden. Mein Bruder ist selbst Musikprofessor in Salzburg, also sagt, Musikstunden sind so die sogenannten Jausengegenstände. Mathematik, ganz was Wichtiges. Frag einmal, wenn doch 5 Jahre, ob er Integral lösen kann. Nichts mehr. Also man kommt eigentlich als Fachidiot mehr oder weniger in diese Richtung tendiert, unsere sogenannte Bildung. Und speziell die Musik hat mich eigentlich schon als Kind fasziniert. Also meine Mutter hat mit 12 Jahren schon angefangen im Chor. Ich bin dann in zweiter Generation der Chorgemeinschaft Leonding. Und meine Tochter singt auch in einem Chor mit. Also ich bin nicht nur passiv, sondern auch speziell viel aktiv musikalisch unterwegs. Und natürlich Bruckner. Ich glaube, das war 1972, hat es einmal in den damals in der Diesterweghalle noch ein Konzert gegeben, siebte Bruckner und dann war das erste Wort von Haydn, das Es-Dur Trompetenkonzert. Ja, damals das Trompetenkonzert, ganz wunderbar. Ja, der siebte von Bruckner, ja, eigentlich, ja, Ansätze, da war noch kein so Bruckner-Fan. Jetzt, wenn wir sagen, du darfst da nur ein einziges Musikstück darfst du mitnehmen in die Ewigkeit, alles andere musst du weglassen, sage ich, die fünfte von Bruckner. Zwar deswegen schon wegen der Doppelfugen im Finale, also das ist so grandios, ich kenne keine andere Musik wie das Finale von der fünften, also das gibt's nichts mehr, das ist nichts mehr was drüber, ist nicht einmal der liebe Gott ist da mehr drüber. Das ist fast die Denken. Danke.
Also man muss, wenn man den Vergleich zu Mozart zieht, dann muss man auch wissen, in der Mozart-Rezeption, ich habe ja von diesem Spannungsfeld der Popularität gesprochen, als vor 25 Jahren der Film von Peter Schäffer, von Amadeus auskam, das hat dieser Figur zu einem, auch in den gesamten Kinofilmen, zu einer enormen Popularität geholfen. Heute gibt es ja selbst sogar von Sylvester Lever und Michael Kunze ein Musical über Mozart. Also, da müssen wir überlegen, gibt es das Bruckner-Musical, gibt es irgendwann einen Film über ihn? Nein. Aber ich wollte nur sagen, diese Mythen, die durch den Amadeus-Film losgezogen sind, die haben die Mozart-Figur dann erst wirklich zu einer Massenfigur gemacht, die jetzt massentauglich geworden ist. Die Frage ist, Bruckner dafür überhaupt geeignet? Und das ist natürlich eine Diskussion. Die können wir auch heute nicht ganz zu Ende beantworten. Ich denke, dass alles richtig ist, um es zusammenzufassen, um mit Bruckner grundsätzlich zu reflektieren, was man alles noch mehr mit ihm machen kann. Und der Begriff Leuchtturm und Identifikation, denke ich, sind die wichtigsten Sachen. Natürlich die deutliche Pflege auch in der Rezeptionsgeschichte von ganz herausragenden Dingen. Aber es muss auch etwas sein, was ihm entspricht. Und sicher würde jeder Film über ihm helfen, etc. Auch jede Klangwolke hilft für ihn. Aber es ist halt dann doch auch kein Mozart.
Dafür, dass sozusagen ein Aspekt, der mir auch immer noch im Kopf ist, sozusagen ein Aspekt, der zwar nicht populär ist, an der Figur Bruckner abseits seines Genietums, ist doch ein interessanter und wäre ja ein ganz wichtiger in der heutigen Zeit. Ich habe das auch der Ursula Brandstätter mal gesagt, ich finde es sehr schön, dass Ihre Universität Bruckner-Universität heißt und nicht in erster Linie, weil es der heimische Geniemusiker ist, sondern weil Bruckner sozusagen unablässig an sich gearbeitet hat und sozusagen erst mit 40 gesagt hat, jetzt gut, das ist doch ein schöner Patron für eine Universität und auch wieder den Zeitgeist, halt muss man mit 18, 19 Jahren Superstar sein und alle Entwicklungen abgeschlossen haben, aber es ist dann auch wirklich vieles abgeschlossen. Ist doch schön, eine Figur, also diesen Aspekt, ich bin gar nicht sicher, ob der heute eine Chance hätte, sich zu entwickeln.
Ja. Man muss, Doktor, ich noch was sagen. Ja. Und zwar in der Bruckner-Rezeption vor vielen, vielen Jahren wurde die Stadtkapelle Leonding, also in der Blasmusik-Ensemble, die vierte aufgeführt. Also recht ordentlich, doch es gibt so viele Arrangements von ernster Musik, Beethoven und so weiter. Warum kann man denn von guten Leuten einmal halt eine Bruckner-Symphonie arrangieren lassen, sodass das also massiv mit den Skerzen anfangen, dass die einmal von Norden bis Süden gespielt wird?
Sie hören das jetzt bei der Klangfolge von Parov Stiller. Mhm. Parov Stiller wird 25 Minuten nur Musik von Bruckner kollagieren, umschreiben. Dazu ist natürlich dann noch 20 Minuten zusätzlich weiter Musik von die von Bruckner selbst ist. Da wird, wie eine Filmmusik ist da entwickelt worden, von Parov Stiller, die da riesige eigene Geschichte gemacht hat. Die Musik ist fertig, kennen die ist wunderbar geworden. Auch sehr populär, sehr für Kinder auch.
Und das Zweite wäre, ich würde sehr abraten, also Bruckner und das Bruckner-Essen selbst Christmas und Sauerkraut dort so zu bewerben, weil man ist mal bald bei diesem Ausspruch, der dem Wahler zugesprochen wird, halb Genie, halb Trottel.
Also wir müssen nicht ganz gesund.
Ich wollte gerade sagen, den Chinesen und Japanern wird das immer umliegen.
Ist es gut?
Wir haben jetzt jede Menge über Bruckner Klassik gehört. Ich möchte darauf hinweisen, dass es verjazzte Version von Bruckner gibt, und zwar von Thomas Mandl, erfolgreich im Brucknerhaus aufgeführt worden ist. Und was mir fehlt, ich habe noch gar nicht gehört über Bruckner, den Improvisator. Das war doch auch eine sehr, sehr aktuelle Musikform seiner Zeit, ob er jetzt, ich glaube, es war in St. Oswald und so weiter, in den Schulen, wo er auch unterrichtet hat. Das wäre doch ein Zugang für die jungen Leute, oder nicht?
Ja, das Problem ist einfach, Improvisation ist Musik, die aus dem Stegreif entsteht. Bruckner war einer der größten Organisten, wenn nicht sogar der größte Organist seiner Zeit. Bei dem Konzert in Paris, in Notre Dame, haben ihn die großen Pariser Organisten bewundert, überhäuft mit Beifallsstürmen. Aber das Problem ist, es gibt bis auf ein paar wenige pauschierte Werke, würde ich sagen, auf Oberösterreichisch, also ein wenige wirklich unbrauchbare Werke, keine Orgelkompositionen. Und wir wissen nicht, wie Bruckner wirklich improvisiert hat. Es gibt einige ganz wenige Ansätze. Es gibt zum Beispiel, hätte er für eine Hochzeit aus dem Kaiserhaus improvisiert, den Orgelpart übernehmen sollen oder Orgel spielen sollen und hat eine Improvisation vorbereitet. Und das ist vielleicht insofern ganz interessant, die hat mir vor kurzem der Saisonleitner von St. Florian vorgespielt, nämlich Material aus der ersten Symphonie. Man hat das natürlich abgelehnt. G-Moll bei einer Hochzeit ist irgendwo nicht ganz das Spannende. Aber das zeigt, diese Improvisation war Anfang der 90er Jahre, wie wichtig ihm, ja, das damals ja gerade die erste umgearbeitet, wie wichtig ihm die erste war. Aber das Problem ist wirklich, dass wir keine Anhaltspunkte haben, Improvisation, wie Bruckner überhaupt an das herangegangen ist. Natürlich, wenn jetzt auch Kinder improvisieren lassen, dann ist natürlich zwei Elemente. Das funktioniert wunderbar bei Kindern, die musikalisch wenig vorbelastet sind. Denn die trauen sich eigentlich komischerweise unheimlich an diese Geräte heran und werden da auch sehr, sehr kreativ. Bei jenen, die Musiker sind und das Improvisieren nicht im Unterricht gelernt haben, was ein großes Manko ist an unserer heutigen Ausbildung, Ausnahme gibt's, dann ist das große Problem das, dass sie von dem, was sie an Notenmaterial im Kopf haben, so verbohrt sind, dass sie eigentlich sich kaum frei äußern können. Das geht sogar so weit, dass ich manchmal bei Wettbewerben primärer Musiker das Gefühl habe, wenn die jetzt irgendwas frei spielen müssten, dann hätten sie Angst, sie würden dabei das Instrument beschädigen. Weil im Grunde genommen die Note ist dieser Griff und ich kann doch nicht einfach irgendetwas drauf machen. Es wäre ein toller Ansatz, Improvisation ist immer spitze, aber es ist, glaube ich, in Bezug auf Bruckner, weiß ich nicht, ob man da recht weit kommen wird.
Na, ich möchte noch darauf hinweisen auf das Programm in Bruckner Fest, auf Bruckner Spuren, also Bruckner geht aufs Land hinaus, von Gotthard Wagner, und das ist sehr, sehr gut im Angenommen worden, und es hat bitte 12 Stunden gedauert, also von, 12 nicht, aber 10 waren es, und die älteste Teilnehmerin aus Deutschland war 82 Jahre, und der jüngste war mein Sohn, der war dann, glaube ich, 35, wie er damals dabei war, oder knapp 40. Und dann ist ein ganzer Bus aus Frankfurt gekommen, Deutsche, ja, und Österreich oder Linz hat so 2,5 Busse zusammengebracht. Also das Interesse für solche und die Darbietungen in den verschiedenen Kirchen, wo Bruckner vielleicht nur ein- oder zweimal oder gespielt hat, die wurden besucht. Und die Künstler haben dort auch improvisiert, aber zum Teil auch ganz moderne Sachen gespielt, die am Anfang von den Leuten etwas ungewöhnlich aufgenommen worden sind, aber sie sind geblieben und haben sich das angehört und natürlich dazwischen auch klassische Improvisation, natürlich Brucknerfest, standesgemäß möchte ich sagen, aber das könnte man doch ausbauen. Und ich habe heuer gesehen, im Bruckner Festprogramm ist das relativ kurz heuer. Warum ist das so?
Ja, es gibt eine ganz große Veranstaltung zu dem Thema, im gleichen Rahmen so wie letztes Jahr.
Okay.
Ja. Weil wir noch eine Abendveranstaltung haben. Weil wir noch eine Abendveranstaltung haben und den Leuten auch die Möglichkeit geben wollten, auch abends zu gehen.
Vielen Dank. Nur eine kurze Anmerkung, weil du gesagt hast, weil sie improvisieren nicht gelernt haben, also ich glaube, nicht verlernt haben. Wir Menschen kommen ja alle aus Improvisatoren auf die Welt. Wir verlernen.
Man kann das so sehen, ja.
Eine letzte Wortmeldung, bitte.
Mein Name ist Rainer Trebo. Es sind heute viele Ideen geäußert worden und in meinen Augen wäre es ganz, ganz wichtig, dass wir hier irgendwo eine professionelle Basis schaffen, wirklich ein Bruckner Zentrum, wo hauptamtlich, also nicht irgendwie nebenbei, und ich bewundere wirklich als zum Beispiel Ihre Tätigkeit, dass man nebenberuflich, kann man einfach die Zeit nicht finden, und hier wirklich die Aktivitäten entfalten, die notwendig wären. Und in meinen Augen wäre es wirklich wichtig, ein Bruckner Zentrum anzustreben, das Jahr 2000, also in 11 Jahren, wäre also wirklich 2024 so ein Endpunkt gegeben, wo das der Fall sein, spätestens der Fall sein müsste. Nicht? Und wir haben gesehen, allein mit dem Verein Freunde des Linzer Musiktheaters, dass hier schon etwas möglich ist. Nicht? Und ich finde, ein dortiger Verein wäre imstande, dann tatsächlich eine Art Gremium zu schaffen, damit wirklich das Land und die Stadt bereit sind, finanzielle Mittel bereitzustellen, um wirklich ein Bruckner Zentrum, das also nicht nur ein Museum wäre, sondern tatsächlich ein Marketinginstrument, ein Instrument, das wirklich alle Aktivitäten diesbezüglich konzentriert und hier mit einem Mitarbeiterstab, das kann auch nicht einer alleine machen, tatsächlich professionell umsetzen.
Mhm. Vielen Dank. Ein sehr schönes Schlusswort, das eigentlich ein Anfangswort ist, sozusagen eine Ermunterung. Wir sind heute 100 Menschen, also wenn wir ein bisschen Druck machen und das weitertragen, was wir heute wieder andiskutiert haben, wird das möglich sein. Vielen Dank für den spannenden Abend. Vielen Dank, Hans-Joachim Frey, Michael Russ, fürs Kommen. Danke Ihnen fürs Kommen. Noch kurz zu den Veranstaltungen der nächsten Montage. Es geht nämlich ganz eine geniale Programmierung sozusagen. Das nächstwöchige Thema ist, hat klassische Musik bei Kids ausgespielt? Ein Abend mit Thomas Mandl, Elfie Schutz hat ihn schon angesprochen und Jörg D. Hansatz. Eine Kooperation mit dem Kinderkulturzentrum Kuddelmuddel, wo wir sozusagen eigentlich heute anschließen, die Diskussion, die wir heute ja schon sehr zahlreich gestreift sind. Und am 16. September ist dann sozusagen der Kulturblock im Kepler Salon wieder abgeschlossen und wir fragen uns, ob HIV mittlerweile eine ganz normale Erkrankung geworden ist. Sie können sich eintragen, wenn Sie Lust haben, Informationen zum Kepler Salon. Hinten ist eine Liste, entweder ein Newsletter oder auch für das postalische Programm. Und ein heftiger Aufruf noch, werden Sie Freundin oder Freund des Kepler Salons? Wir brauchen Ihre Unterstützung wahrscheinlich demnächst mehr, als uns recht ist, und wir hoffen, es ist sozusagen ein Wir-Format, wir sind ja im Gespräch und Diskurs, und dass Sie uns unterstützen. Einen schönen Abend und vielen Dank fürs Dasein. Applaus.